Als Jugendlicher bin ich unterschiedlichste Wege gegangen. Viele falsche Wege auch. Ein so falscher Weg war, dass ich sehr destruktiv war. Ich habe es geliebt, Menschen ins Lächerliche zu ziehen. Ich war eher ein Kleinerer, dafür umso wortgewandter und habe Menschen fertig gemacht mit meinen Worten. Und ich war für das wirklich berüchtigt. Also gewisse Leute sind mit mir nicht gern zusammen in den Ausgang, weil sie gewusst haben, sie werden ihren Teil abkriegen. Ein anderer falscher Weg, den ich gegangen bin in dieser Zeit, war mein Alkoholkonsum. Ich war regelmäßig am Wochenende fest betrunken. Dann verliert man seine Hemmungen, wenn man betrunken ist, und macht Sachen, wo ich jetzt lieber nicht darüber reden würde, vor allem. Ein falscher Weg, den ich mir gar nicht bewusst war, der wohl schlimmste und grösste falsche Weg, war der, dass ich auf einem gottlosen Weg war. Gott hat mich nicht interessiert, im Gegenteil, so Kulte haben mich mehr fasziniert. Und dann ist etwas in mein Leben gekommen, was ich heute als eine Depression bezeichnen möchte. Und ich glaube, Gott hat das in mein Leben hineingestellt. Das war wie eine Notbremse. Es war für mich ein Auslöser, um über mein Leben nachzudenken und mein Leben zu hinterfragen. Ich habe alles gehabt, mir ist eigentlich gut gegangen, in Anführungsstrichen, aber ich habe keine Lust mehr gehabt zum Leben. Keine Freude. Und die Sinnlosigkeit hat mich zum Nachdenken geführt. Ich weiß nicht, kennst du das auch? Ein Moment in deinem Leben, wo irgendetwas völlig quer reinkommt und dich zum Nachdenken führt. Das kann sein, dass du eine 14-tägige Grippe hast und einfach mal flach liegst und ins Nachdenken kommst. Es kann eine ernsthafte Krankheit sein, die länger dauert, wo schwieriger ist. Es kann sein, dass du deine Arbeit verloren hast und du kommst ins Nachdenken über dein Leben. Es kann sein, dass deine Beziehung durch eine tiefe Krise geht. Dass du einen Unfall hast, dass ein geliebter Mensch stirbt. Und es ist einfach so wie ein Hammer, wie ein Schuss vor den Bug. Du kommst ins Nachdenken und merkst, es muss sich etwas ändern. Also das Thema heute, kämpfen mit Gottes Kraft für das Richtige. Wir sind in der Apostelgeschichte, Kapitel 9, angelangt. Und wir wollen mal die ersten zwei Verse daraus anschauen. Der Saulus, Vers 1 und 2, hat einen erbitternden und einen wütenden Kampf gegen die Jünger von Jesus geführt. Und er hat ihnen gedroht mit dem Tod. Und er war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Und auch in Damaskus hat er die Anhänger von dieser neuen Lehre aufspüren und sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem bringen. Und zu dem Zweck hat er sich an die Hohepriester gewendet, hat um Briefe gebeten, um Bewilligungen, Bevollmächtigungen, um in der Synagoge von Damaskus hat er die vorgelegt, dass er loslassen konnte. Oder das hat er wollen. Der Paulus wird in der Bibel zuerst mal erwähnt bei der Steinigung von Stephanus. Und dort schaut er auf Kleider oder bewacht er Kleider von denen, die Stephanus steinigt. Und das heisst, dass er in so einem Nebensatz und er willigte ein in das, was sie taten. Also er ist einverstanden mit der Steinigung von Stephanus. Und das hat sich durchgezogen in seinem Leben. Er war entschlossen, mit aller Kraft die neue Lehre Christen zu vernichten. Voller Überzeugung, voller Hingabe hat er gegen die junge Gemeinde gekämpft. Und der Saulus hat dabei gedacht, das ist ganz interessant, er macht Gott einen Gefallen mit dem. Das Verrückte. Er war überzeugt, ich mache Gott mit dem Gefallen. In Apostelgeschichte 22, 3 bis 4 lesen wir: Ich bin ein Jude, das sagt der Paulus so in der Verteidigungsrede. Ich kämpfte leidenschaftlich für Gottes Ehre, genauso wie ihr alle es heute tut. Dieser Eifer für Gott war es auch, der mich dazu trieb, mit allen Mitteln gegen die neue Lehre vorzugehen und ihre Anhänger mit unerbitterlicher Härte zu verfolgen. Ich kämpfte mit aller Leidenschaft für Gottes Ehre. Aber fürs Falsche. Völlig verblendet. Hast du auch schon mit ganzer Leidenschaft und Kraft für etwas gekämpft? Vielleicht für deine Karriere, vielleicht für dein Hobby, ich weiß nicht was. Und hast viel Zeit, Geld und vielleicht sogar deine Beziehung dafür geopfert. Ich hatte einen Freund, der hat voll auf Karriere gesetzt und er war erfolgreich. Äußerst erfolgreich. Und mit 40 hat er sich gefragt, was soll das alles? Und er hat sich von seiner Karriere abgewendet, hat sich den Gideons zugewendet, hat auf die Bibel verteilen. Seine Ehe ist leider trotzdem noch kaputt gegangen. Er hat einen hohen Preis gezahlt. Kämpft fürs Falsche, aber voller Leidenschaft. Wir gehen einen Schritt weiter. Gott schützt die junge Gemeinde. Vers 3 bis 6. Als er nun nach Damaskus unterwegs war und in die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht. Und zwar von allen Seiten hat das umleuchtet. Also nicht nur von vorne, sondern von hinten, von links, von rechts. Und es ist ein ganz heller Glanz gewesen, der ihn blendet hat und ihn zu Boden gestürzt hat. Und gleichzeitig hört er eine Stimme, die zu ihm sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und der Paulus hat gesagt, oder der Saulus, wer bist du, Herr? Und die Stimme hat ihm geantwortet, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Der Saulus ist leidenschaftlich auf dem Weg, um Christen zu verfolgen. Und jetzt wird er plötzlich aufgehalten. Notbremse, könnte man sagen. Ein Schock, oder? Er wird so hell umleuchtet und umstrahlt von dem Licht Gottes, dass er ihn an den Boden wirft. Man muss sich das mal vorstellen. Das knallt er an den Boden, der bricht zusammen. Also voll Handbremse. He? Kein tolles Erlebnis, Gott so zu begegnen. Mit aller Gewalt wird er gestoppt. Ein Hammer. Ich weiß nicht, vielleicht hätte Paulus nichts anderes verstanden. Ich meine, er war ein Draufgänger. Er war knallhart. Er hat nichts anderes gekannt. Einfach immer Vollgas. Ich vermute, er hat das gebraucht. Und Jesus fragt den Saulus, Saul, warum verfolgst du mich? Hall, der Saulus hat doch die Gemeinde verfolgt, hat doch gar nicht Jesus verfolgt. Und ich finde das so schön, wie das Jesus dort zum Ausdruck bringt. Er identifiziert sich ganz mit seiner Gemeinde. Das Bild vom Leib, oder? Kopf, Jesus, der Leib, der Körper, seine Gemeinde, seine Kinder. Und Jesus identifiziert sich mit der Gemeinde. Ich finde das etwas Wunderbares. Jesus setzt sich ein für seine Gemeinde, für sein Leben. Hey, was verfolgst du mich? Gewaltig. Ich finde das eine ungeheure Ehre, zu dürfen wissen, hey, Jesus ist da, setzt sich ein für uns und wir sind in seinen guten Händen. Leidenschaftlich, mit aller Macht und Gewalt, setzt sich Jesus ein für seine Gemeinde. Und wenn du dich schwach fühlst, wenn du dich klein fühlst, erinnere dich an die Geschichte. Jesus setzt sich ein für dich. Ganz persönlich, für seine Gemeinde. Wer auch immer dir schaden will, in der sichtbaren, in der unsichtbaren Welt, Jesus setzt sich leidenschaftlich mit Macht, mit Gewalt für seine Gemeinde, für seine Kinder ein. Wir gehören zu Jesus. Das ist gewaltig. Was für eine Ehre. Und der Saulus sagt nur kurz, wer bist du, Herr? Ja, wer bist du? Also irgendwie, ein Herr, aber er kennt ihn nicht. Und das ist Tragik. Er meint, er dient dem lebendigen Gott und kennt ihn nicht. Stehen wir auch in dieser Gefahr, leidenschaftlich für irgendetwas zu kämpfen? Aber das ist gar nicht das, was Gott will. Wir dürfen nicht nur religiös sein. Und da habe ich manchmal Angst, auch wir Christen da drin können religiös sein, jeden Sonntag im Gottesdienst, ein bisschen das und das und jenes noch. Einfach nur religiös. Und dann stellt sich Jesus im Saulus vor, ich bin der, den du verfolgst, ich bin Jesus. Oder was für eine Begegnung, was für ein dramatisches Erleben. Jesus so zu begegnen. Vielleicht hast du ähnliche Erlebnisse, vielleicht nicht ganz so dramatisch. Aber vielleicht hat Jesus auch mal dir die Handbremse gezogen. Etwas in den Weg gestellt. Ich möchte am Ende der Predigt Gelegenheit geben. Vielleicht möchtest du von so etwas erzählen. Kannst du das jetzt überlegen, bis am Ende der Predigt. Und ich bin überzeugt, dass Gott auch heute noch durch Zeichen und Wunder redet. Und beten wir doch darum, dass Gott unseren Nachbarn, Freunden, Bekannten und so weiter auf dramatische Art und Weise begegnet. Dass sie einen Schuss vor den Bauch kriegen. Ich erzähle später noch ein Erlebnis, das ich persönlich erlebt habe. Bei einem Bekannten. Gott greift auch heute noch so ein. Ich möchte dich fragen, kennst du das Licht von der Welt, wo der Paulus zu Boden geworfen hat? Das ist aber nicht seine erste oder nicht das Ziel von Gott. Er möchte uns nicht zu Boden werfen, sondern er möchte uns zu sich ziehen, seine Gemeinschaft, in seine Gegenwart. Das ist das, was ihm mit Saulus vorgeht. Wir gehen zu den Vers 7 bis 9. Die Männer, die mit dem Saulus mitgereist sind, sind sprachlos da gestanden, sind bestürzt gewesen. Sie haben zwar die Stimme gehört, sie haben zwar die Stimme gehört, aber nichts gesehen. Also das Licht haben sie nicht wahrgenommen. Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen, aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter mussten ihn an die Hand nehmen und nach Damaskus führen. Und 3 Tage war er blind und hat nichts gegessen und nichts getrunken. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt, vielleicht in der Skiferie gesehen, keine Sonnenbrille angehabt und einen Tag später so eine Schneeblende gehabt. Einfach blendet vom Licht, wo einfach zu hell ist. Und der Saulus war einfach blind gewesen. Der war so blendet, der hat nichts mehr gesehen. Und er war so in einem Schockzustand, dass er 3 Tage nichts mehr gegessen hat, nichts mehr getrunken hat. Und das führt dich an den Rand vom Tod, oder? Wenn du 3 Tage nichts trinkst. Und in dieser Zeit hat er darüber nachgedacht. Was mache ich da? Bin ich auf dem richtigen Weg? Und wir haben schon gesehen, der Saulus, der ist religiös erzogen worden, beim Gamaliel, beim besten Pharisäer oder Gesetzeslehrer von der damaligen Zeit. Er ist überzeugt von seinem Weg. Und jetzt soll er auf dem falschen Weg sein. So Glaubensfragen, die gehen uns an den tiefsten Punkt von unserem Sein. Das ist unsere tiefste Überzeugung. Und bei einer Glaubensfrage umzudenken, das ist extrem schwierig. Der Paulus ist total überzeugt. Und jetzt muss er etwas Neues glauben, was er jahrzehntelang anders geglaubt hat. Eine riesige Herausforderung. Ich glaube, Gott ist wegen dem ihm so hart begegnet, so drastisch, so klar. Und ich glaube, wir brauchen manchmal schmerzhafte Erfahrungen, damit wir von unserem falschen Weg umkehren, wo wir vielleicht total überzeugt sind, aber das ist richtig. Vielleicht fragst du dich, ist Gott nicht grausam, so einzugreifen? Muss das wirklich sein? Geht es nicht auch anders? Ist das ein Gott von der Liebe, der so eingreift? Wir möchten zusammen ein ganz kurzes Filmchen anschauen. Bei dem Film hört man viel Rauschen. Das ist nicht, weil das Film schlecht ist, sondern das symbolisiert einen Wasserfall, der ganz am Ende dann noch ja, nicht wirklich in den Blick kommt, aber es hat ein Schild auf der Seite, Achtung, gefährlich, Wasserfall. Schauen wir ganz kurz das Film. Wir könnten fragen, handelt der Mann, der am Ufer sitzt, ich rede jetzt mal von Gott, als Mann, der Gott darstellt, nicht liebevoll? Ich meine, der genießt ja das Leben in seinem Bötchen, der schläft und dem geht es wunderbar. Ich meine, warum ihn stören in dieser Ruine? Aber eigentlich wäre das lieblos, oder? Ihn nicht stören in seiner Ruhe, wo er doch weiss, dort unten ist eine Gefahr, der Wasserfall kommt. Ich glaube, es ist gerade Gottes Liebe, wenn er uns einmal in den Weg steht. Wenn er uns Notbremse zieht. Oder der Magni ist schon das Leben in seinem Bötchen, das schläft. Die Frage ist einfach noch, wie lange? Gott wäre unbarmherzig, wenn er uns nicht warnen würde. Ich glaube, dort, wo Gott uns sich manchmal in den Weg stellt, ist es seine Liebe, seine Güte. Und wenn Jesus dramatisch in unser Leben eingrifft, dann will er ein Gott von der Liebe ist. Und nicht von der Härte oder von der Unbarmherzigkeit. Er will uns bewahren, er will uns zurückführen auf den richtigen Weg. Und jetzt sage ich etwas ganz Wichtiges. Nicht jede Tragödie ist ein Eingreifen von Gott. Wir leben einfach in einer sündigen Welt und viele Unglück und Notsituationen und Notstände, die gibt es einfach in dieser Welt. Also ich kann euch nicht sagen, jetzt hat Gott eingegriffen oder jetzt hat nicht Gott eingegriffen. Das weiss ich jeweils nicht. Aber wenn etwas passiert in meinem Leben, dann stelle ich mir schon die Frage, wozu soll das dienen? Bin ich vielleicht noch einmal auf einem falschen Weg? Also nicht alles Schwere kommt von Gott, aber Gott kann es brauchen. Und manchmal schickt es Gott auch, wie wir das beim Saulus sehen. Der Saulus musste aufstehen, nach Damaskus gehen und dort wird ihm gesagt, was er tun soll. Vers 10 bis 12. In Damaskus lebte ein Jünger Jesu namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision: Hananias, ja Herr, erwiderte Hananias, geh in die gerade Straße, befahl ihm der Herr, und frage im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du musst Folgendes wissen. Saulus betet und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Ich finde es faszinierend, wie Gott in besonderen Situationen auch ganz besonders redet. Das finde ich immer wieder erstaunlich. Hier durch Visionen, hörbar. Ich hatte einen Kollegen, er war auf einem falschen Weg, von Gott weg. Und er ist zur Nacht im Bett gelegen, wach. Und er hört eine Stimme, die ihm sagt, kehr um von deinem falschen Weg. Hörbar. Extremsituation. Er war am Abdriften von Gott. Und er ist umgekehrt. Er hat die Stimme ernst genommen. Unterschied Vision, Traum. Eine Vision hast du, während du wach bist. Ein Bild, ein Ereignis, das du erlebst in deinem Wachzustand. Wo du siehst. Hörst. Ein Traum ist etwas, wo du im schlafenden Zustand erfährst und Gott redet. Also träumen immer viel, aber manchmal redet Gott. Ich habe das auch mal erlebt, einmal bis jetzt in meinem Leben. Gott hat mir in einem Traum gesagt, dass ich eine bestimmte Person einladen soll und mit ihr ein Gespräch führen soll. Die Person hat mich schon lange beschäftigt vorher. Ich habe mit anderen Personen schon über die Person geredet und dann hat mir Gott im Traum gezeigt, ich habe ein Bild gesehen, wir sind an einem Tisch gesessen, red nicht über die Person, sondern red mit dieser Person. Lass sie ein. Das habe ich dann gemacht und das war gut. Ich möchte an dieser Stelle Stefanie Seitz führen bitten. Sie ist jemand, der öfters Träume hat und wo Gott zu ihr redet. Und sie wird uns das Beispiel aus ihrem Leben erzählen. Ich habe sie gebeten, ein Beispiel zu erzählen. Danke für die Offenheit, Stefanie. Gott hat sie vorbereitet in einem Traum auf ein schwieriges Ereignis. Ich glaube, Gott kann heute noch zu uns reden. Durch Träume, durch Visionen. Im Hananias war klar, was er zu tun hat, aber er hat es schwierig gefunden. Er entgegnet in dieser Vision etwas im Herr. In Vers 13 bis 14 lesen wir: Herr, entgegnete Hananias, von den verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viele schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Außerdem ist er von den führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Der Hananias war skeptisch. Er hat sich überlegt, hey, hallo, der Saulus, der Christen verfolgt, es wäre doch viel besser, der würde blind bleiben. Es wäre viel angenehmer, der wäre nämlich eingeschränkt, der könnte Christen nicht einfach mehr so verfolgen. Er hat keine Hoffnung gesehen für den Saulus. Er hat nicht geglaubt, dass Gott den Saulus vielleicht verändern und für etwas anderes brauchen. Das finde ich so faszinierend. Vielleicht hast du auch schon für Arbeitskollegen, für Nachbarn, für Ähnliche keine Hoffnung mehr gesehen. Was, zu dem soll ich gehen und von Jesus erzählen? Der hat ja so Abschätzung über Christen, der flucht die ganze Zeit um, wenn er den Rasen mäht und, ich weiß doch auch nicht was. Und ich vermute, niemand da innen hat wahrscheinlich im Saulus eine Chance gegeben, oder? Einer, der Christen verfolgt. Vielleicht gibst du dir manchmal keine Chance. Aber ich glaube, für Gott ist einfach nichts unmöglich. Bleib nicht auf, bleib dran, für die Menschen zu beten, die du vielleicht denkst, oder die schon lange aufgehört hast zu beten. Gib nicht auf. Wir haben vor einigen Wochen von einem Bericht gehört, von einem Grossvater, in einer Gebetsstunde. Ich finde es immer wieder interessant, dass wir die Gebetsstunde erleben. Er hat jemand erzählt vom Grossvater, der das Leben lang gegen Gott ablehnend war. Und Familie und Bekannte und Verwandte haben für den Grossvater gebeten. Und auf dem Sterbebett bekehrt er sich zu Jesus. Kehrt um, aber ein Leben lang ablehnend. Ist das nicht fantastisch? Für Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Egal, ob du der hoffnungslose Fall bist, egal, ob das andere sind aus deiner Sicht. Gott hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und an dem möchte ich einfach immer wieder bewusst festhalten. Fang wieder an, für die Menschen zu beten. Lebe als Salz und Licht. Ich habe die Geschichte auch schon mal erzählt, ich möchte es an diesem Punkt wiederholen. Jemand aus meinem Bekanntenkreis, also ich habe für ihn jahrelang betet und dann hat eine andere Person für ihn betet und hat für schweres betet in seinem Leben, dass er umkehrt zu Jesus. Und ich habe das zuerst nicht so einen tollen Gedanken gefunden. Dann ist die Person wirklich schwer krank geworden, lebensbedrohlich krank. Aber in dieser Zeit hat die Person einen Anfang mit Jesus gemacht. Notbremse. Vers 15 und 16. Der Herr sagte, geh trotzdem zu ihm, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug auserwählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt mache und bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Jesus kam, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und er hat den Saulus nicht gerichtet, obwohl er das hätte können und obwohl der Saulus das verdient hat, den Christen umbringen lassen. Nein, er hat ihn gerettet und hat ihm eine Chance gegeben und hat der Saulus zum mächtigsten oder zum grössten Juden- und Heidenmissionar schlechthin macht. Ich meine, die meisten Briefe im Neuen Testament sind von Paulus geschrieben und haben Millionen, Milliarden von Menschen gesegnet. Aus dem Saulus, man muss sich das überlegen, ein Eifer, der die Menschen umgebracht hat. Ich finde das gewaltig. Ich weiß nicht, in welchem Bereich in deinem Leben vielleicht ein Richtungsweg angesagt ist. Und keine Sünde ist zu gross und keine Sünde ist zu klein, um sie Jesus zu bringen und sie abzulegen und zu bekennen. Jesus kann unser Leben verändern, jedes Leben von uns zum Guten. Ganz nach unserer Mission, Gottes Liebe erfahren und weiterschenken. Und jetzt erst, wenn wir die Güte und die Liebe von Gott erfahren, das Saulus auch. Und dann ist er noch in die Wüste und hat noch eine Zeit gehabt für Ausbildung. Und dann ist er wirklich auftreten. Gott hat ihm sein Herz geöffnet. Ich möchte dich einladen, such in der Seelsorge Lot. Lass andere für dich beten. Lass dich von Gott zum Segen brauchen. Ich finde das interessant, wie der Paulus im Philipperbrief einmal gesagt hat, Kapitel 1, Vers 23. Er sagt, ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Also wer der Himmel, wir werden nächstes Jahr eine Predigtreihe über Hölle und Himmel machen. Also wer den Himmel ansatzweise versteht, und das können wir nicht mehr als ansatzweise, der freut sich eigentlich riesig auf den Himmel. Das wird mal so viel besser sein. Und ich verstehe manchmal die Leute nicht, die sagen, ja, eigentlich möchte ich schon noch ein bisschen da bleiben. Also ich finde auch viel Schönes da. Aber der Himmel, das, ehrlich, da lasse ich das gerne zurück da unten. Das wird so viel besser sein. Und dann sagt er, das wäre bei weitem das Beste. Ja, das wird sein. Doch ihr braucht mich noch. Und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Und solange dich Gott nicht abberuft von der Erde, bist du da, weil Menschen dich brauchen. Weil Gott dich brauchen will, weil Gott mit dir sein Reich bauen will. Für das bist du da. Und das Beste kommt noch. Das kommt bestimmt. Gehen wir zurück zum Ananias. Noch Vers 17, 19. Da machte sich Ananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Saul, mein Bruder, interessant, he? Der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen wirst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Saulus stand auf und ließ sich taufen. Nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine Kräfte zurück. Mich fasziniert der Ananias. Er lässt sich von Gott brauchen, obwohl es eine gefährliche Mission ist. Ich komme mir manchmal vor wie der Mann so am Ufer und denke, oh, da treibt einer auf den Abgrund zu. Ich sollte ihm etwas sagen. Und er fährt so ein Streitgespräch in mir an. Ja, der will sie eh nicht hören. Die meisten Menschen interessiert es ja nicht. Und dann machst du genau die Erfahrung, dann sagst du es vielleicht einmal und dann interessiert mich nicht. Das Thema wird gewechselt. Aber was weiß ich, was bei dieser Person hängen bleibt, wenn ich vielleicht etwas gesagt habe? Gott kann ja später wieder eingreifen. Eine Umkehr schenken. Und vielleicht bin ich einfach ein Mosaikteil in einem wunderschönen Bild von dem Menschen. Ich bin oft frustriert und denke, ist das mühsam. Aber ich möchte auch dazulernen. Hat er mir im Saulus eine Chance gegeben? Ich wahrscheinlich nicht. Aber Gott gibt die Chance. Ich möchte dich fragen, wer bist du in dieser Geschichte? Bist du der Saulus, der vielleicht leidenschaftlich kämpft, aber fürs Falsche? Bist du vielleicht ein Mensch, der Jesus zuerst mal kennenlernen muss? Ich möchte dich einladen nach dem Gottesdienst. Sprich mich an. Und ich kann dir den Weg zu Gott zeigen, zu dem Jesus. Eine wunderbare Möglichkeit. Oder bist du Der Hananias, der zuerst nicht glaubt, dass Gott jeden Mensch verändern kann. Und ich weiss, manchmal braucht das unheimlich viel Zeit. Bei dem Grossvater, den ich erzählt habe, hat es ein Leben lang gebraucht und auf dem Sterbebett ist es anfangs passiert. Lass dich brauchen für Gott in deiner Schwachheit, in deiner Unvollkommenheit. Es ist nicht unsere Verantwortung, was daraus wird. Das macht Gott. Aber wir sollen uns von Gott brauchen lassen. Ich möchte beten und dann Gelegenheit geben, um Fragen zu stellen, Ergänzungen oder auch Erlebtes. Erlebtes, wo vielleicht Gott dir mal in den Weg gestanden ist und du aber auf ein Umdenken hast. Ja, Vater im Himmel, ich staune über die Geschichte von Saulus. Mich fasziniert es. Ich finde, da hat so viele Aspekte drin, so viel Spezielles, wo ich einfach staune, wie du über allem stehst. Und wie du einen Mensch kannst aus dem ausrufen, der in ihm so tief verankert ist, dass er sagt, hey, von dem lasse ich nie, das ist meine Überzeugung, das ist mein Glaube, aber du schaffst das. Danke vielmals, haben wir so einen mächtigen und so einen herrlichen Gott. Ich freue mich darüber. Und ich möchte dich bitten, dass du auch mich, dass du auch uns aus dem rausführst, wo wir vielleicht zwar leidenschaftlich kämpfen, aber fürs Falsche. Und zeigst, was die Wahrheit ist, was der richtige Weg ist. Ich möchte dich auch bitten, dass du uns Mut schenkst und uns nicht verzweifeln lässt, sondern an uns selbst, wo wir vielleicht, ja, vielleicht wieder Saulus, weil wir auf dem Weg sind, auf einem falschen Weg. Und es vielleicht nicht einmal merken. Danke, dass es für dich keine hoffnungslosen Fälle gibt. Danke, dass du auch redest, übernatürlich, zu unserem Herzen, zu unserem Verstand. Danke vielmals. Danke, dass wir deine Kinder sind, dass wir in deinen guten Händen sind und führst du jeden Einzelnen von uns. Schenk uns Mut, um dein Reich und dich, Jesus, zu bekennen. Amen.